Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 5.2.4 Soziale Unterstützung. Eine weitere Qualität sozialer Beziehungen hat ebenfalls in besonderer Weise die Aufmerksamkeit vor allem klinischer Psychologen auf sich gezogen. Die soziale Unterstützung durch Beziehungen. Unter sozialer Unterstützung wird das Ausmaß verstanden, in dem andere emotional, zum Beispiel trösten, instrumentell, zum Beispiel finanziell unterstützen oder informationell, zum Beispiel Ratschläge geben, tätig werden und so helfen, belastende Situationen zu bewältigen, siehe Kapitel 4.4. Das Ausmaß der in Belastungssituationen subjektiv verfügbaren Unterstützung hat sich in vielen Untersuchungen als hilfreich für die Bewältigung der Situation erwiesen. Jedenfalls, wenn die Art der Unterstützung dem Problem angemessen ist. Beim Tod eines Ehepartners ist zum Beispiel emotionale Unterstützung meist wichtiger als finanzielle. Die Hauptfunktion wird dabei darin gesehen, dass Unterstützung oder auch nur das Gefühl, Unterstützung zu bekommen, wenn es nötig ist, Stress abpuffert und so seine Bewältigung fördert. Stresspuffer-Hypothese. Lange Zeit stiftete die mangelnde Unterscheidung zwischen Unterstützungsressourcen, erhaltener Unterstützung, erfahrener Unterstützung und potenzieller Unterstützung viel Verwirrung in der Literatur zu sozialer Unterstützung, denn diese vier Formen der Unterstützung korrelieren nur mäßig miteinander und teilweise sogar in unterschiedlicher Richtung mit der erfolgreichen Bewältigung von Belastungen und psychischer Gesundheit. Warum das so ist, wird aus dem in Abbildung 5.5 im gedruckten Buch dargestellten Modell der Bewältigung von Belastungen deutlich, das im Folgenden am Beispiel des Todes der Ehefrau erläutert wird. Siehe Tabelle 5.5 im gedruckten Buch. Vom Tod der Frau erfahren andere teilweise ohne Zutun des Witwers, teilweise aber auch nur durch seine Mitteilung. Wie weit andere Kenntnis vom Trauerfall erhalten, kann deshalb bereits von der potenziellen Unterstützung abhängen. Wer glaubt, dass ihm nicht geholfen wird, wird andere gar nicht erst informieren. Die Zahl erhaltener Beileidsbriefe, Telefonate und Besuche ist deshalb nicht nur von der Zahl der Freunde abhängig, sondern auch von der potenziellen Unterstützung. Der Tod der Ehefrau, die potenzielle Unterstützung und die Zahl der Freunde wiederum können durch Persönlichkeitsmerkmale beeinflusst sein. Potenzielle Unterstützung und Freundeszahl vor allem durch das soziale Selbstwertgefühl. Potenzielle Unterstützung und die Wahrnehmung der tatsächlichen Unterstützung sowie andere Persönlichkeitsmerkmale wie zum Beispiel Selbstwirksamkeitserwartung, siehe Kapitel 4.3, fördern effektive Bewältigungsversuche und damit eine erfolgreiche Verarbeitung des Verlustes. Wegen dieses komplexen Wirkungsnetzes kann es zu Diskrepanzen zwischen den einzelnen Unterstützungsformen kommen. So mögen manche Menschen trotz großer Unterstützungsressourcen wenig Unterstützung erhalten, weil sie ihre Probleme aus falschem Stolz für sich behalten oder weil sie die Hilfsbereitschaft anderer unterschätzen. Wer glaubt, dass Hilfe vorhanden ist, wenn es unbedingt nötig ist, mag sich schon deshalb eher zutrauen, sich selbst zu helfen, deshalb Schwierigkeiten im Alleingang eher überwinden und von daher gerade wenig tatsächliche Unterstützung erhalten. Umgekehrt mögen Menschen mit geringem Vertrauen in andere schon deshalb eher in Schwierigkeiten kommen. Verfügen sie über große Unterstützungsressourcen, wird ihnen dann oft mehr geholfen, als sie erwartet haben. Die beiden letzteren Fälle können zu Diskrepanzen zwischen erhaltener und potenzieller Unterstützung beitragen. Wegen dieser möglichen Diskrepanzen ist es nicht erstaunlich, dass erhaltene und potenzielle Unterstützung in konträrer Weise mit psychischer Gesundheit korrelieren. Erhaltene Unterstützung zeigt bisweilen negative, potenzielle Unterstützung dagegen meist positive Korrelationen. Potenzielle Unterstützung ist eher ein Persönlichkeits- als ein Umweltmerkmal, während Unterstützungsressourcen und erhaltene Unterstützung eher Umweltmerkmale sind. Entsprechend kann potenzielle Unterstützung sowohl durch globale Einschätzungen erhoben werden, als auch durch Aggregation über die Unterstützung, die durch bestimmte Beziehungen erwartet wird. Unterstützungsressourcen werden eher beziehungsspezifisch erfragt. Baumann und Leihreiter 1996 geben eine Übersicht über Instrumente zur Erfassung sozialer Unterstützung. In den meisten Stressbewältigungsuntersuchungen werden mäßige Belastungen untersucht. Typischerweise fördert die Belastungshöhe die erhaltene Unterstützung und die erhaltene Unterstützung fördert die Bewältigung der Belastung, jedenfalls dann, wenn sie auch als Unterstützung erfahren wird. Dieses Muster lässt sich jedoch nicht auf alle Stresssituationen verallgemeinern. Eine Ausnahme sind Extrembelastungen, wie zum Beispiel eine Brustamputation bei Brustkrebspatientinnen. Bolger et al. 1996 fanden in einer Längsschnittstudie von 102 brustamputierten Patientinnen, dass deren Angehörige sich zunehmend weniger unterstützend verhielten, je stärker die Patientinnen subjektiv litten, und dass ihre Unterstützung weder ihr subjektives Leid noch den objektiven Schweregrad ihrer Erkrankung beeinflusste. Die Autoren führten die abnehmende Unterstützungstendenz und die Ineffizienz der Unterstützung unter anderem darauf zurück, dass die Angehörigen vermutlich mit der Situation umso mehr überfordert waren, je stärker die Patientinnen litten, ihre Hilfe als ineffektiv wahrnahmen und entsprechend reduzierten. In bestimmten Fällen kann sich tatsächliche Unterstützung durch Angehörige sogar negativ auswirken. Bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen wurde wiederholt festgestellt, dass Unterstützung durch den Partner während Schmerzperioden die Schmerzen nicht lindert, sondern im Gegenteil steigert und zu einer Chronifizierung beiträgt. Die gut gemeinte Unterstützung durch den Partner ist im Falle von Schmerzpatienten deshalb kontraproduktiv, weil sie nicht nur das subjektive Schmerzempfinden bei starken Schmerzreizen verstärkt, sondern auch die Schmerzschwelle schwachen Schmerzreizen gegenüber senkt. Das kann zu einem Teufelskreis zwischen Schmerzempfinden, Bemitleidung durch den Partner und gesteigerter Schmerzsensibilität führen. Erhaltene, erfahrene und potenzielle Unterstützung sind also nicht austauschbar. Unterstützung kann unter Umständen schädlich sein. Abschnitt 5.2.5 Partnerschaftsqualität. Gibt es Persönlichkeitseigenschaften, die eine gute Partnerschaft fördern? Wenn ja, welche sind es? Natürlich hängt die Antwort auf diese Frage davon ab, was genau unter einer guten Partnerschaft verstanden wird. Die Psychologie hat vor allem zwei Kriterien genauer untersucht. Zufriedenheit mit der Partnerschaft und Stabilität der Partnerschaft. Die partnerschaftliche Zufriedenheit wird durch Skalen erfasst, wie zum Beispiel die Dyadic Adjustment Scale, DAS von Spania 1976, oder die Relationship Assessment Scale, RAS von Hendrick 1988, deutsche Version von Sander und Böcker 1993. Items der RAS sind zum Beispiel, wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrer Beziehung? Sehr unzufrieden, sehr zufrieden. Und wie gut kommt Ihr Partner Ihren Bedürfnissen entgegen? Überhaupt nicht, vollkommen. Unter der partnerschaftlichen Stabilität wird verstanden, ob die Partnerschaft nach einem bestimmten Zeitraum noch besteht oder ob eine Trennung eingeleitet oder vollzogen ist. Die Partnerschaftszufriedenheit ist zwar ein guter Prädiktor für die partnerschaftliche Stabilität, kann aber mit ihr nicht gleichgesetzt werden, weil es nicht wenig stabil unglückliche Partnerschaften gibt. Auch ist die Zufriedenheit ein individuelles Merkmal, das zwischen den beiden Partnern variieren kann. Die Korrelation zwischen den Partnern beträgt etwa 0,65, während die Stabilität ein dyadisches Merkmal ist, das die Beziehung charakterisiert. Welche Persönlichkeitseigenschaften eine gute Partnerschaft fördern, kann also getrennt für Zufriedenheit und Stabilität beantwortet werden, wobei Merkmale, die stabile und glückliche Partnerschaften fördern, natürlich von besonderem Interesse sind. Eine weitere wichtige Unterscheidung bezieht sich darauf, ob die Frage nach einer förderlichen Persönlichkeit des Partners unabhängig von der eigenen Persönlichkeit beantwortet werden soll. Gibt es Persönlichkeitseigenschaften, die generell die partnerschaftliche Zufriedenheit oder Stabilität fördern? Oder ob die Frage sich auf die Passung der Persönlichkeit der beiden Partner bezieht. Fördert ihre Un- bzw. Ähnlichkeit in bestimmten Eigenschaften die partnerschaftliche Zufriedenheit oder Stabilität? Im ersten Fall handelt es sich um eine individuelle Fragestellung. Welche Persönlichkeit hat der Partner? Im zweiten Fall um eine dyadische. Die Passung zweier Persönlichkeiten als Merkmal ihrer Beziehung. Was die aktuelle partnerschaftliche Zufriedenheit angeht, ist ein Prädiktor für die eigene Unzufriedenheit der selbstbeurteilte Neurotizismus. Denn Neurotizismus erfasst die hochgeneralisierte Tendenz, über alles Mögliche besorgt und unzufrieden zu sein. Siehe Kapitel 4.2.2. Eingeschlossen die Partnerschaft. Die Korrelation zwischen Neurotizismus und eigener partnerschaftlicher Zufriedenheit liegt bei Männern und Frauen bei Punkt 25, wenn beide Variablen zum selben Zeitpunkt erhoben werden. Aber Neurotizismus ist auch ein langfristig wirkender Risikofaktor. Eine Studie. Längsschnittstudie von Kelly und Conley 1987. Kelly und Conley 1987 untersuchten 1935 insgesamt 249 verlobte Paare und erfragten die partnerschaftliche Zufriedenheit, wenn sie noch zusammen waren, 20 und 45 Jahre später. Der Neurotizismus zum Zeitpunkt der Verlobung korrelierte mit der partnerschaftlichen Zufriedenheit 20 Jahre später zu Punkt 27 bei den Männern und zu Punkt 26 bei den Frauen. Nach 45 Jahren sank die Korrelation bei den Männern auf Punkt 11, stieg jedoch bei den Frauen auf Punkt 31. Diese Vorhersage der späteren Zufriedenheit durch den Neurotizismus in einer frühen Phase der Partnerschaft ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil Rückwirkungen einer schlechten Beziehung auf den eigenen Neurotizismus keine Rolle spielen können, sondern weil die über 20 oder gar 45 Jahre stabilen Partnerschaften bereits für niedrigen Neurotizismus ausgelesen waren. Der Neurotizismus des Mannes und der Frau sagte auch spätere Trennungen in den ersten 20 Jahren und in den folgenden 25 Jahren überzufällig vorher. Zudem analysierten die Autoren getrennt stabil unzufriedene und stabil zufriedene Paare. Die stabil unzufriedenen Paare blieben 45 Jahre lang zusammen, wobei aber Mann und Frau nach 20 und nach 45 Jahren unterdurchschnittliche Zufriedenheitswerte angaben. Die sonstigen Paare wurden als stabil zufrieden angesehen. Tabelle 5.6 im gedruckten Buch zeigt die Mittelwerte der resultierenden drei Paartypen in vier Persönlichkeitseigenschaften, die zu Beginn der Studie erhoben worden waren. Sie sind als Z-Werte ausgedrückt. Diese Werte haben also den Mittelwert 0 und die Standardabweichung 1 in der gesamten Stichprobe. Studie Ende. Männer in stabil zufriedenen Partnerschaften hatten also zum Beispiel zu Beginn der Partnerschaft Neurotizismuswerte, die eine halbe Standardabweichung unter denen der Männer in stabil unzufriedenen oder getrennten Partnerschaften lagen. Stabil unzufriedene Partnerschaften wurden durch Neurotizismus, Introversion und mangelnde Verträglichkeit des Mannes gefördert, während Merkmale der Frau praktisch keine Beziehung zu stabil unzufriedenen Beziehungen aufwiesen. Ein Problem so lang andauernder Studien wie der von Kelly und Conley 1987 besteht darin, dass die Risikofaktoren für stabil unzufriedene Beziehungen und Trennung sich inzwischen geändert haben könnten. Bei den verheirateten Paaren in der Studie von Kelly und Conley 1987 lag die Scheidungsquote nach 45 Jahren bei 20%, während sie heute in den USA und Deutschland etwa doppelt so hoch ist. Dass Neurotizismus der kritischste Persönlichkeitsfaktor ist, gilt aber genauso für Studien an jungen Paaren, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Der zweite Fragenkomplex bezieht sich auf die Passung der Persönlichkeit. Ist es für die Partnerschaft förderlich, wenn Mann und Frau ähnlich oder unähnlich in bestimmten Persönlichkeitseigenschaften sind? Eine Antwort lässt sich nicht aus Studien der Ähnlichkeit von Partnern alleine ableiten, wie die Studie von Isaac und Wakefield 1981 zeigt. Eine Studie. Studie von Isaac und Wakefield 1981. Befragt wurden bei 566 britischen Ehepaaren unter anderem politische Einstellungen. Wie auch in Deutschland variieren diese Einstellungen auf zwei unabhängigen Hauptdimensionen. Linke versus rechte Haltung und radikal versus gemäßigt. Beide Dimensionen korrelierten stark positiv zwischen den Partnern. Punkt 51 für links-rechts, Punkt 56 für Radikalismus. Die Partner waren sich also ähnlich in ihrer politischen Einstellung. Die Ähnlichkeit der Partner in Radikalismus korrelierte schwach, aber überzufällig, Punkt 15, mit der Zufriedenheit des Paares. Wenn also beide Partner wenig radikale oder stark radikale Ansichten hatten, waren sie zufriedener mit ihrer Ehe, als wenn der eine viel radikaler war als der andere. Die Ähnlichkeit der Partner auf der Dimension links-rechts korrelierte aber mit der mittleren Zufriedenheit des Paares praktisch null, Punkt 03. Aus einer hohen mittleren Ähnlichkeit von Paaren in einem Persönlichkeitsmerkmal kann also nicht geschlossen werden, dass eine besonders hohe Ähnlichkeit förderlich und eine relativ niedrige Ähnlichkeit hinderlich für die Partnerschaft ist. Darüber hinaus korrelierten auch die Ähnlichkeit im sexuellen Verlangen, Häufigkeit sexueller Fantasien und sexuellen Verhaltens und die Ähnlichkeit in Neurotizismus positiv mit der ehelichen Zufriedenheit, während die Ähnlichkeit in Extraversion keinen Zusammenhang mit der Zufriedenheit zeigte. Studie Ende. Der Fehlschluss von der faktischen Ähnlichkeit auf die Förderlichkeit ist nicht nur in der Alltagspsychologie, sondern auch in der Psychologie verbreitet. Oft wird hier der Spruch »gleich und gleich gesellt« sich gern zitiert. Vorausgesetzt wird dabei, dass die Ähnlichkeit durch eine anziehende Wirkung ähnlicher Einstellungen des Partners bei der Partnerwahl oder durch eine abstoßende Wirkung unähnlicher Einstellungen des Partners zustande komme. Die Ähnlichkeit kann aber auch dadurch zustande kommen, dass Menschen sich in einem eng umschriebenen sozialen Umfeld bewegen, in dem sie dann auch ihren Partner finden. Korrelieren nun Einstellungen oder andere Persönlichkeitseigenschaften mit der sozialen Umwelt, kommt schon auf diesem indirekten Wege eine Partnerpassung zustande. Zum Beispiel haben Studierende eine deutlich linkere politische Einstellung als der Durchschnitt der Bevölkerung und gehen sehr viel häufiger Partnerschaften mit Studierenden oder Studierten ein als andere. Schon von daher sind sie sich in ihrer linken Einstellung ähnlich, aber auch in ihrer Intelligenz. Was die Partnerschaftsstabilität angeht, zeigt Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und Einstellungen einen positiven Ähnlichkeitseffekt. Paare, die sich in ihrem Neurotizismus bzw. in ihrer Gewissenhaftigkeit ähnlich waren, bleiben eher zusammen als unähnlichere Paare. Kurz, die Ähnlichkeit in Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und manchen Einstellungen ist förderlich für Partnerschaftszufriedenheit und Partnerschaftsstabilität. Insgesamt lässt sich damit die Frage, wer ein guter Partner ist, persönlichkeitspsychologisch wie folgt beantworten. Hinderlich ist hoher Neurotizismus. Förderlich eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit in Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und in manchen Einstellungen. Das trifft sowohl auf die Zufriedenheit in der Partnerschaft als auch auf ihre langfristige Stabilität zu. Natürlich gilt dies nur mit der Einschränkung, dass es sich hierbei um statistische Risikofaktoren handelt, nicht um Risiken im Einzelfall. Ein hochneurotischer Mensch kann durchaus eine glückliche und stabile Ehe führen, wenn er viele Einstellungen und Interessen mit dem Partner teilt und andere Risiken der Partnerschaftsqualität nicht aufweist, zum Beispiel einen inadäquaten Konfliktverarbeitungsstil.